Immer so gut, ich bin auf Bewährung entlassen. Also es hat sich nicht verschlechtert mit mir, aber es ist auch nicht besser geworden. Aber das ist nicht mein Problem. Muss Gott mit fertig werden. Ja, wir haben natürlich einen schönen Text gehabt eben. Und wer jetzt erwartet, dass ich diesen ersten Korintherbrief, Kapitel 3, 1 bis 15 auslege, den muss ich jetzt enttäuschen. Denn wie wir wissen ja alle, wenn wir hier in der Gemeinde zusammen sind, eine Gemeinde ist eben ein Sammelort, in dem das Wort Jesu Christi verkündigt wird. Aber es ist nicht der Leib Jesu Christi. Weil wir haben alles hier. Ne? Wir haben Tiefgläubige, Anfänger, die länger im Glauben sind. Aber wir haben auch Leute dabei, die Jesus vom Kopf nachfolgen, die noch nicht im Herzen haben. Die warten darauf, dass eine Erweckung in ihrem eigenen Leben stattfindet, in ihrem eigenen Herzen. Und wie das so wunderbar in der Bibel immer ist, macht Gott uns ja nicht, wenn er uns einen Text gibt, dass er uns unwissend lässt, sondern es gibt immer Geschichten zu diesen Dingen, zu diesem Leben. Im 1. Korinther 3 geht es ja eigentlich um den reifen und um den unreifen Christen. Wie ist ein reifer Christ und wie ist ein unreifer Christ? Und ich habe uns ja zwei Persönlichkeiten mitgebracht, die wir aus dem Alten Testament kennen. Also ich liebe jetzt das Alte Testament, das merkt ihr. Und da haben wir zwei Menschen, die wir auch kennen von der Geschichte her. Aber vielleicht können wir sie heute noch einmal ein bisschen tiefer kennenlernen. Und das ist Abraham und Lot aus dem 1. Mose 13. 1. Mose 13, 1 bis 13, lese ich euch gerne nochmal vor. Es zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Und auch Lot zog mit ihm ins Südland. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer wieder vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo er zuerst ein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher der Altar errichtet hatte, dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abraham und Vieh und den Herden von Lots Vieh, und es wohnte auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und mit dir und zwischen meinen und deinen Herden, denn wir sind Brüder. Sieht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und da hob Lot seine Augen auf, und was machte er? Er besah die ganze Gegend. Was heißt mein Vorteil, ne? Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtet, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Und da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten, also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten gegen den Herrn. Hier hast du zwei Brüder. Der eine, berufen von Gott. Wir werden in einem Kapitel vorher lesen. Gott ruft Abraham. Er sagt: Ich will dich segnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott beruft einen Mann in die Nachfolge mit einem ganz bestimmten Auftrag. Und weil Lot immer derjenige war, der sowieso schon immer hinterhergelaufen hatte, der zwar auch alles hatte, aber der ein großes Vorbild hatte. Abraham, der reich war, der viele Tiere hatte, der Gold und Silber hatte, den läuft man ja gerne nach, da läuft man ja gerne hinterher, da möchte man auch so sein wie Christian. Ich kann ihn gut verstehen, was er hier eben gesagt hat. Sehr gut verstehen. Es geht eben nicht, dass es eine Gemeinde wird, die Christiansgemeinde. Als ich damals Gemeindegründer in Neu-Allermühe gewesen bin, habe ich 2 Jahre die Gemeinde geleitet. Und dann wurde ich krank und ich konnte nicht mehr weitermachen. Der damalige Leiter der Freien Evangelischen Gemeinden in Norddeutschland sagte: Peter, es war gut. Du warst auf dem besten Weg, dass es eine Peter-Müller-Gemeinde wird. Es ist eine Gemeinde Jesu Christi, in denen alle Glieder ihre Gaben einzubringen haben in das Reich. Deshalb kann ich ihn sehr, sehr gut verstehen. Was bedeutet der Name Lot eigentlich? Lot heißt eigentlich Verschleierung. Verschleierung. Er ist nicht offen. Er ist nicht ehrlich. Er ist egoistisch. Haben wir eben schon gesehen. Er hat jetzt nicht Gott gefragt, wohin soll ich gehen, in welches Land, was soll ich nehmen, links oder rechts, was ist dran? Sondern er hat sich nach seinen Vorstellungen das fruchtbarste Land ausgesucht, wo er meinte, auch reich zu werden, wie sein Bruder Abraham. Sein Vater Haran hieß schon eigentlich, heißt es Verzögerung. Und Lot war der Neffe Abrahams. Wisst ihr, mir macht das eigentlich unheimlich viel Sorgen. Mir macht es heute unheimlich viel Sorgen, dass es Menschen gibt, die sich bekehren, weil sich mein Bruder bekehrt hat, weil sich meine Schwester bekehrt haben, weil sich mein Vater bekehrt hat oder weil sich meine Mutter bekehrt hat. Und ich möchte auch mich bekehren. Genau so möchte ich sein, wie der ist. Und dann geht man hin und dann bekehrt man sich vom Kopf her, vom Verstand her, und das Herz bleibt erstmal draußen. Und dann merkt man, dass hier gar nichts neu geworden ist. Man kann sich verstellen, man kann ein Schauspieler werden, man kann immer mitlaufen. Man kann genauso fromm sein, Lot war ja genauso fromm. Wir kommen nachher noch an diese Bibelstellen. Aber man läuft immer hinterher und das ist die ganz, ganz große Gefahr. Ich darf mich nicht bekehren, weil sich jemand, den ich lieb habe, auch bekehrt hat. Sondern ich muss mich bekehren, weil mir meine Sünde zu viel wird in meinem Leben. Weil ich einen Erlöser für meine Schuld und für meine Sünde brauche. Deshalb brauche ich eine Bekehrung. Nicht, weil sich irgendjemand in meinem Freundeskreis bekehrt hat, den ich ganz gerne mag. Lot segelte immer im Windschatten Abrahams. Er hing immer hinten dran. Lot hatte nie die Stimme Gottes gehört. Er hatte Gott niemals einen Altar gebaut. Er machte auch keine eigenen Glaubenserfahrungen mit Gott. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich in der Landeskirche gewesen bin damals. Da gab es so ein, zwei große Prediger und die wurden überall hineingeladen. Und die hatten so eine Anhängerschar, die zogen überall mit hin, wo der auch gepredigt hat. Dann nannte man sie nachher Talarwanzen. Die liefen immer da mit hin, wo der andere auch war. Und sie haben sich gesonnt in diesem Licht dieses großen Predigers. Und ich weiß, mein Lehrer Heinrich Kemmler hat immer gesagt, ich verfluche die, die mir immer nachreisen. Denn sie haben niemals ein eigenes Glaubensleben aufgebaut. Und sie sind niemals selber Prediger geworden vom Herzen oder vom Leben her. Lot war eigentlich einer, der sehr eigennützig war, der irdisch gesinnt war. Aber er hatte keine innige Beziehung zu Gott. Und so kannst du mit einer Maske rumlaufen, mit einer frommen Maske. Du kannst hier sonntags im Gottesdienst, kannst du wunderbar oder in der Bibelstunde den ganz großen Frommen raushängen lassen. Aber wie sieht das denn bei dir zu Hause aus? Ist der Umgang mit Mann oder Frau zu Hause oder mit deinen Kindern? Wie sieht das Umfeld damit aus? Bist du dort auch Christ vom Herzen her? In der Nachfolge? Bist du so? Wisst ihr, für mich war das einmal ganz, ganz schlimm, dass ich das erfahren musste. Als ich einige meiner ersten Predigten gehalten habe, da saß meine älteste Tochter dort drin. Und hinterher, dann kam sie zu mir und dann sagte sie, Papa, alles das, was du gerade erzählt hast, bist du gar nicht. Weißt du, wie mich das getroffen hat? Und wie ich Buße tun musste? Und wie ich umkehren musste, mit meinen Kindern anders reden, mit meiner Frau anders reden? Eine ganz neue Atmosphäre aufbauen innerhalb der Familie. Und ich bin dankbar, dass meine Kinder mal gesagt haben, Peter, Papa, so geht es nicht. Ne? Heinrich Kemmler, dem ich dann zur Seelsorge gegangen bin, hat immer gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und ein halber Christ ist ganzer Blödsinn. Lot, eigennützig, irdisch gesinnt. Er unternahm niemals etwas, als sich seine Hirten zankten. Er wählte ohne Gebet nach menschlichem Anliegen und er nahm die Nähe der Sündenstadt Sodom in Kauf. Er hat nach diesem fruchtbaren Land gekaut, ne? Und auf diesem fruchtbaren Land, da können ja viele Kühe weiden. Und da werden man immer mehr Tiere bekommen, ne? Und da wirst du immer reicher davon, dass du immer mehr Tiere hast. Aber was war sein Problem? Das Problem war, dass in der Nähe die Stadt Sodom war. Sünde. Die Stadt der Sünde war. Und zu Anfang war er nur in der Nähe dieser Stadt. Aber dann zog er hinein in diese Stadt. Dann hatte er Teil an der Stadt der Sünde. Und was noch schlimmer ist, er baute Häuser in dieser Sünde. Er fühlte sich wohl, er fühlte sich in der Sünde zu Hause. Und dann kam das Dritte, was noch schlimmer ist. Er saß in den Toren Sodoms. Er war ein Ratsherr geworden. Er bestimmte die Sünde mit. Und glaube ich ja nicht, dass du rauskommst aus dieser Nummer, wenn du meinst, du könntest nur ein bisschen deinem Leben der Sünde Raum geben. Die Sünde frisst dich auf. Garantiert frisst sie dich auf. Die Sünde macht dich kaputt. Sünde prägt immer wieder neue Sünde. Das ist so, wenn du erstmal der Sünde so den kleinen Finger gegeben hast, dann nimmt sie den zweiten, dritten, vierten, fünften Finger, dann nimmt sie dir die ganze Hand, den Ärmel, und dann zieht dich die Sünde genau dahin, wo du eigentlich gar nicht hin willst. Und deshalb müssen wir Acht haben auf das, wo gehen wir hin? Wie leben wir? Wir dürfen uns nicht von der Welt trennen. Also das hasse ich, sage ich euch ganz ehrlich. Geht genau dahin, wo die Welt ist. Aber habt nicht Freude an der Welt, habt nicht Freude an dieser Sünde, sondern geht dorthin und nennt Sünde Sünde und Falsches Falsches. Haben wir den Mut aufzustehen und den Mund aufzumachen und endlich mal darüber zu reden, was falsch ist im Leben. Und dass man solche Dinge eigentlich nicht macht. Lot war ein Heuchler. Er war ein Schauspieler. In 1. Mose 19, Vers 3 gibt es eine wunderbare Stelle. Da kamen ja die zwei Engel nach Sodom am Abend, und Lot saß zu Sodom unter dem Tor wieder mal als kluger, angesehener Mann. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, neigte sich zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch im Hause eures Knechts ein und bleibt über Nacht, lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eurer Straße. Aber sie sprachen: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Nicht die Engel wollten mit dem nichts zu tun haben. Die Engel wollten nichts zu tun haben mit ihm. Er nötigte sie so sehr, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und dann kommt das Schlimmste, und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerten Kuchen, und sie aßen. Ungesäuertes Brot, ungesäuertes Kuchen, ein Zeichen für Frömmigkeit. Ein Zeichen für Frömmigkeit. Er war ein Schauspieler. Und das ist eines der größten Probleme der Christen. Schauspieler zu sein, irgendwann deckt Gott das auf. Er reißt dir die Maske vom Gesicht. Und oft können wir das nicht glauben, weil wir ja oft nicht wissen, wie wir so das den anderen verheimlichen. Und die sehen ja auch nicht sofort, ob ich ein Lügner oder ein Betrüger bin. Und deshalb kann ich eine ganze Zeit diese Rolle spielen. Aber irgendwann, meine Lieben, irgendwann steht Gott da und zieht das Ding runter. Und dann siehst du dein eigenes Gesicht dahinter. Ich habe das oft erlebt, deshalb rede ich nicht hier auf blauen Dunst heraus. Wie Gott mir die Masken vom Gesicht gerissen hat. Wo ich gemeint habe, Wunder, dass ich etwas wehre, und musste lernen, dass ich nichts bin. Und dass ich ihn ganz notwendig für mein Leben brauchte. Gott war es immer, der mich in die Knie gezwungen hat. Der mich auf die Knie geworfen hat. Und ich bin so begeistert einfach von Gott heute, dass ich so viele Niederlagen in meinem Leben gehabt habe. Weil ich ihn heute anbeten kann in Wahrheit und in Ehrlichkeit. Und dass ich vor ihm keine Rolle mehr spielen darf. Es geschah, als ich eine Zeit in Offenbarung gelesen habe, da gibt es eine Stelle, der Augen hat wie Feuerflammen, der in dein Herz hineinschaut, vor dem du nichts verstecken kannst. Und da wusste ich, wenn ich jetzt bete und ich mache den großen Schauspieler hier vor ihm, ist das alles Blödsinn, denn er weiß ja genau, wer ich bin. Und so seitdem hat sich mein gesamtes Gebetsleben verändert. Wir merken das ja auch, die Engel fühlten sich unwohl in der Nähe bei Lot. Und wenn wir selber mal unter Menschen sind, von denen wir merken, na, ist er Christ oder ist er kein Christ, ist er wiedergeboren, ist er nicht wiedergeboren, dann merken wir ganz schnell, auch Christen fühlen sich in der Nähe von Heuchlern nicht wohl. Wenn ich dann längere Zeit mit jemandem über Glauben spreche, dann merke ich oft, wie klein das eigentlich wirklich dahinter ist und wie wenig, meistens eine große Fassade und dahinter nur so eine kleine Hütte. Das kennen wir ja aus vielen Ländern, wo man das auch so gemacht hat. Die Fassade wird groß aufgebaut und dahinter ist dann nichts. Ich denke an ein Bild. Mein Vater ist ja sehr spät zum Glauben gekommen. Er war 72 Jahre alt, als er zum Glauben kam. Aber er war dann ganz dynamisch, so wie mein Vater sein ganzes Leben ganz dynamisch gewesen ist. Er hatte eine ganz enge, sehr enge Beziehung zu dem Herrn Jesus. Mein Vater hat Stunden im Gebet verbracht. Wirklich Stunden. Er hat abends, wenn es ihn drängte zum Gebet, hat er immer zu meiner Mutter gesagt, du könntest jetzt schon ins Bett gehen. Und dann ist sie ins Bett gegangen, gehorsam wie sie war, und mein Vater hat dann gebetet, nachts bis tief in die Nacht hinein. Und er hat sich von Gott Informationen geholt. Mein Vater hat dann innerhalb der 8 Jahre, in der er Christ war, hat er eine Auslegung der Offenbarung mit der Hand geschrieben, nachts. Eine Auslegung der Offenbarung, mein Vater hat eine wunderbare Handschrift gehabt. Lese ich heute oft noch drin und denke, was hat der Mann bloß für Weisheit gehabt, nach 8 Jahren Christ sein. War für mich grandios. Aber mein Vater hatte eine Nacht einen Traum. Er war an der Entscheidung angekommen, bleibe ich in dieser Kirche drin, in der Landeskirche, oder bleibe ich nicht drin, oder gehe ich und schließe mich der Freien Evangelischen Gemeinde an. Und dann hatte er nachts ein Bild. Ein Bild war ihm, er kam auf eine Kirche zu, sie war total eingehüllt in Silber, alles in Silber, und er ist um diese Kirche rumgegangen, staunend, und dann kam er von hinten rein und dann schaut er in die Kirche rein und da hinten drin war es wie nach einem Bombenangriff ein Trümmerfeld in dieser Hütte, in dieser Kirche. Und da hatte mein Vater gesagt, jetzt ist es Zeit zu gehen. Sie hat nur noch eine Fassade, aber sie hat kein Innenleben mehr. Das fand ich ganz fantastisch. Ich habe nicht sehr viel vom Leben her von meinem Vater mitbekommen, weil wir eigentlich kein sehr gutes Verhältnis hatten zueinander. Erst als er zum Glauben kam und ich zum Glauben gekommen bin, waren wir ganz lieb, enge Brüder. Und er hat mich oft sogar, wenn er geschrieben hat, nachts angerufen mit unter 2, 3, das spielte gar keine Rolle. Und er hat gesagt, hör mal, mein Sohn, was ich geschrieben habe. Und er hat mir das vorgelesen, was er geschrieben hat. Kann ich das so schreiben? Ich fand es grandios. Ich habe in den letzten Jahren meinen Vater es lieben gelernt. Wirklich es lieben gelernt. Der Herr kehrte bei Abraham ein, heißt es in Kapitel 18, Vers 2. Er kehrte bei Abraham ein, aber er kehrte nicht bei Lot ein. Zum Nachdenken nochmal für uns vielleicht. Wie steht es bei mir? Wie steht es bei mir? Habe ich auch 2 Gesichter? In der Gemeinde fromm und im Privatleben? Ich möchte immer so Gedankenanstöße einfach mal mitnehmen, dass wir sie mal durchdenken in unserem eigenen Leben. Denn wir haben seit der Predigt jetzt immer wieder eine Chance zur Umkehr, dass unser Leben verändert wird, dass wir Gott Buße tun über das, was wir eigentlich nicht sind, damit Gott unser Leben verändern kann. Lot verstrickte sich immer mehr in weltliche Gesinnung Sodoms. Man sieht es ja, wenn man weiter liest, in Kapitel 13, 14, 19 und so weiter. Er verstrickte sich immer mehr darin. Sein inneres Leben geht wie auf einer Stufenleiter immer weiter herunter. Auf 13, 12 hat er es. Er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom, was ich vorhin schon gesagt habe. Er wohnte dort, er saß im Tor, er hatte Einfluss in der ganzen Gegend. Und diese Verstrickung hier, diese Verstrickung mit der Welt, von der wirst du dich nicht mehr lösen können. Wenn Jesus dich nicht frei macht und wenn du Buße tust über das, was du in deinem Leben getan hast, dann wirst du nicht frei werden. Und ich kenne auch das aus meinem eigenen Leben. Wenn ich Sünde nicht bekannt habe, dann ist der Kanal des Segens zu. Dann steht die Sünde zwischen meinem Herzen und zwischen Gott. Und erst wenn ich sie wieder bekannt habe, dann ist der Segenskanal wieder offen. Und ich sage das bestimmt in jeder zweiten oder dritten Predigt, weil ich immer die Leute aufmerksam machen möchte. Spielt nicht mit der Sünde. Spielt nicht mit der Sünde. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges geworden in meinem Leben. Hab nicht lieb die Welt, heißt es im 1. Johannesbrief. Habt nicht lieb die Welt, oder Jakobus 4,4, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wenn wir das Leben der sündigen Welt leben, genauso leben wie sie, dann haben wir Feindschaft mit Gott. Wenn wir in der Welt nichts anderes machen, in unserem Leben die Welt hineinlassen und dann wir uns nicht mehr unterscheiden von denen draußen, warum sollen die anderen denn glauben, dass wir Christen sind? Lot litt unter der Sünde. Und da bin ich von überzeugt, aber er löste sich nicht. Er konnte sich nicht lösen, weil er zu tief verstrickt war. Die Sünde hat mich gefressen. Die Sünde hat mich gefressen. Grauenvoll. Und jeder, der wiedergeboren ist, von neuem geboren ist, der kennt einen davor und einen danach. Er weiß, wie es vorher mal ausgesehen hat. Wie es danach aussieht. Ich war gestern in Brandenburg, bin gestern wiedergekommen, wollte eigentlich schon einen Tag eher von meiner Reha da kommen, aber habe mich dann noch einen Tag länger einschreiben lassen da. Und weil ich dann nicht wieder hin und zurück fahren wollte, war gestern da und habe eigentlich auch zur Buße aufgerufen. Und habe ihn einfach mal gefragt, was meint ihr denn, was Buße ist? Machen wir das, weil die Kirche das so will? Warum wollen wir denn Buße tun? Weil wir uns lieben. Deshalb tun wir Buße, weil wir uns lieben. Und weil wir wissen, dass der uns liebt, viel mehr an Geschenken noch bereit hat für uns und wir sie selber blockieren. Ich tue Buße, damit mein Herr mich mehr beschenken kann. Und hinterher hatte ich noch Seelsorgegespräch, eins meine Frau. Und es war grandios, was da auf den Tisch kam. Eine ältere Dame, weit über 80. Wisst ihr, das habe ich noch nie gehört. Kann ich euch mal mein Leben erzählen? Und meine Frau sagte hinterher, weißt du, Peter, das Leben war grauenvoll dieser Frau. Das war grauenvoll. Nicht mal nur das, was man ihr angetan hat, sondern das, was die anderen angetan haben. Streit und Zank mit den Nachbarn, immer Gerichtsverhandlungen. Ihre Kinder aus dem Haus geekelt. Enkelkinder wollten mit der Alten nichts mehr zu tun haben. Meine Frau sagt, weißt du, die hat herzzerreißend geweint. Und dann hat sie ein Bußgebet gesprochen. Und sie hat Jesus um Vergebung gebeten und hat ihn gebeten, ins Leben reinzukommen, in ihr Leben, was neu zu machen. Was soll ich denn jetzt tun, hat diese Frau zu meiner Frau gesagt. Jetzt nimm Kontakt auf zu deinen Kindern und zu deinen Enkelkindern. Jetzt hat sie Angst, das alleine zu machen. Naja, wir sind ja barmherzig, ne? Also gehen wir mit ihr. Wir haben demnächst einen Termin und dann treffen wir uns alle zusammen. Meine Frau hat heute Morgen noch die Familie angerufen. Wir haben jetzt einen Termin gemacht und jetzt fahren wir alle zusammen dahin. Aber auch dazu sind wir berufen, dass wir anderen die Türen aufmachen und dass wir ihnen eine Hilfe sind, damit Buße geschehen kann in ihrem Leben und damit das Leben wieder in Ordnung kommt. Gottes Gnade ist nicht dazu da, um am Ende unseres Lebens unsere festgehaltenen Sündenleben zuzudecken. Das wird er nämlich nicht tun. Gottes Gnade will uns von der Sünde lösen und wie sagt es Titus, er will uns in Zucht nehmen. Er erzieht uns. Wo will mich der Herr Jesus freimachen und wovon? Das ist ja eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen. Es heißt ja, denn es ist erschienen die Gnade, heilsbringende Gnade Gottes allen Menschen. Und ich glaube, dass wir wieder viel mehr und viel öfter über Buße predigen sollten und viel mehr über Sündenvergebung. Und ich glaube, unser gesamtes Christsein würde ganz anders aussehen und die Menschen würden viel lieber zu uns kommen und mit uns reden über ihr Leben. Wir müssen ihnen nicht von Anfang an die Bibel um die Ohren hauen, das tut viel zu doll weh. Aber wir dürfen ihnen ein liebevolles Gegenüber sein, ein liebevoller Partner, indem wir ihnen helfen, die Wege und die Schritte zu gehen, damit sie frei werden. Das ist doch unsere einzige Aufgabe, die wir haben. Wir haben doch nur eine Aufgabe, als Christen. Nichts anderes, nur eine. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist unsere einzige Aufgabe. Und dann hat man eine Gabe gekriegt und dann setzt man die ein. Und dann wird man Diakon in der Gemeinde und dann wird man Ältester in der Gemeinde und dann wird man Gemeindeleiter. Und dann höre ich immer diese Stimmen schon, ich kann das gar nicht. Du musst es doch gar nicht können, Gott kann das. Ist doch viel wichtiger. In der Berufung liegt schon die Erfüllung deines Dienstes. Wenn er dich in den Dienst beruft, dann liegt schon die Erfüllung da drin, denn er wird dich in die Erfüllung hineinführen. Und ich finde das, ich sage das mal ganz ehrlich, ich finde das so grandios, was er macht hier. Ganz grandios, was Christian hier macht. Er hat den Mut, euch dort hineinzubringen, damit ihr in die Verantwortung im Reich Gottes wachsen kann. Das ist etwas ganz, ganz Grandioses. So viel Liebe hat auch nicht jeder. Lot geriet aber mehrmals in große Gefahr und er musste von anderen gerettet werden. Wenn wir in 14 hineinschauen, mal 14, 12 und 16, dann merken wir das. Sie nahmen auch mit sich Lot, wer war denn das? Das war der König von Sodom. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zog davon. Und dann sagte man es dem Abraham und er kam mit seinen Leuten und befreite ihn da und zog ihn heraus. Er musste immer wieder errettet werden von Menschen. Der begab sich immer in Situationen hinein, die ihn zerstören. Warum denn? Weil er nicht wusste, was richtig ist im Leben. Er hatte keine Orientierung für sein Leben. Ich habe diesen kleinen Jungen hier ausgesegnet, eben mit den Worten da, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg. Und gerade dieser Segen ist das Wichtigste in so einem jungen Leben. Dass er das begreifen lernt. Und dass wir das begreifen lernen. Wir wissen doch von uns aus gar nicht, wie man sich verhält und wie man sich benehmen soll in unserem normalen Leben. Weiß das einer von euch? Ich weiß es nicht. Alle diese Anweisungen, die hole ich mir alle aus der Schrift, aus der Bibel heraus. Ich hole sie mir hier raus, weil ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll und wie mein Leben aussehen soll. Und du stehst jedes Mal, wenn du liest oder wenn du im Gebet bist, stehst du immer dem Schöpfer gegenüber, der von Anfang an gewusst hat, wie du eigentlich ticken sollst, wie dein Leben eigentlich aussehen sollte. Und dann sieht er dich auf der anderen Seite, wie die Sünde dich geprägt hat und dich eigentlich kaputt gemacht hat innerlich. Dein ganzes Denken, dein Handeln, dein Reden, dein Laufen, wo du hin willst, deine Gier, alles das hat die Sünde ja in dich hineingelegt. Und dann hat Jesus dir den Heiligen Geist gegeben bei der Bekehrung. Und der Heilige Geist führt dich jetzt einfach raus aus dem Verhalten und der Prägung der Sünde und macht aus dir diesen neuen Menschen, der anziehend ist für alle anderen Menschen. Er wurde von den Engeln gerettet und er wurde durch Abrahams Fürbitte gerettet. Lot wurde förmlich aus Sodom herausgebetet. Wie steht es dann um mein Gebetsleben aus? Ist es mein Anliegen für Familienangehörige, Nachbarn, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen inständig zu beten? Ich habe neulich mal in einer Predigt gesagt, ist es nicht unheimlich traurig, dass wir immer wieder zum Beten aufgefordert werden müssen? Ist das nicht traurig unter uns Christen? Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich im Gespräch mit Gott? Was, wenn ich montags in der Gebetsgemeinschaft mit euch sitze? Dann sage ich, Kadu hat gerade sein 27. Gebet. Aber wisst ihr was? Das ist für mich so ein Vorbild geworden. So ein Vorbild. Bei dem gehen die Menschen durch den Kopf und durchs Herz. Und er bringt sie vor den Thron Gottes. Und ich sage nicht wieder, Carlo kriegt nicht mehr Zettel zum Beten. Weil das mir so zum Vorbild geworden ist. Ich bete heute viel mehr und intensiver für andere Menschen. Viel intensiver. Wisst ihr, Lot wollte die Welt gewinnen, aber er verlor am Ende alles. Er verlor seine Herden und sein Haus. Er verlor seine Frau, seine Schwiegersöhne, die ja noch gar keine waren. Er verlor alles, was er aufgebaut hatte. Und er war bereits so in Sodom verhaftet, dass er zögerte ihn die Engel und die Engel ihn ziehen mussten. Der wollte da gar nicht raus. Wenn ihr 19, Vers 16 lest, Kapitel 19, Vers 16, da heißt es, aber er zögerte Als er aus Sodom herausfuhr, da ergriffen ihn die Männer und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und er führte ihn hinaus und ließ ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Der musste rausgezogen werden aus der Sünde. Weil die Sünde so viel Macht hat im Leben von Menschen. Am Ende finden wir ihn wo? Im Luxushotel, im Atlantik. Wo finden wir ihn? Wir finden ihn in einer Höhle, Kapitel 19, Vers 30. Aus Angst. Eigentlich sollte er in einen kleinen Ort gehen vorher. Aber da hatte er Angst vor den Menschen, weil sie ihn kannten. Und da ist er geflüchtet. Nur noch mit seinen beiden Töchtern. Und dann sind sie in die Höhle gegangen. Und dann begannen sie in Zucht. Und die Söhne, die daraus geboren wurden, hießen Moab und Benjamin. Und sie haben verfolgen Israel damals und bis heute. Die Nachfolger der Moabiter und der Ammoniter. Wisst ihr, aus Verbindung mit Sünde geschieht nie etwas Gutes. Nie etwas Gutes. Ja, im Leben Lots fehlte das Kreuz, ne? Heute sagen wir das. Im Leben Lots fehlte das Kreuz. Immer mitgelaufen, immer durchgeschlängelt, immer angepasst. Hoffentlich merken die nicht, dass ich nicht gläubig bin. Immer Angst, in die Bibelstunde zu kommen. Hoffentlich fällt es nicht auf, dass ich nicht richtig beten kann. In der Bibel gibt es eine Theologie des Kreuzes und des Leidens. Ich hatte vor einiger Zeit immer mal so in meine damalige Gemeinde immer so Chöre eingeladen aus anderen Ländern. Und die haben dann, waren so Jugendkreise und die haben dann gesungen in diesen Gemeinden, haben die Gottesdienste mitgestaltet, haben aber ihre Freizeiten dann auch gerade dort verbracht, in zwei der Gemeinden, in denen ich gewesen bin. Und was für mich erschütternd war, das kam ein christlicher Chor aus Amerika. Die waren unheimlich prominent angesiedelt. Also haben gesagt, also wenn du die kriegen kannst, das ist ein super Chor. Die musst du zu dir holen. Und dann war ich mit denen in Dachau. Dann war ich mit denen in Neuengamme, in den Konzentrationslagern. Und am Ende, als wir uns verabschiedet haben, habe ich sie dann mal gefragt. Was habt ihr denn so erlebt jetzt in diesen 14 Tagen, die ihr bei uns wart? Was habt ihr erlebt? Was hat euch beeindruckt? Was sie gesagt haben, oh, we had a lot of fun. Wir hatten unheimlich viel Spaß. Ist das nicht erschreckend? Wenn ich als christliche Jugendgruppe irgendwo hinkomme und ich begegne diesen Geschichten unseres Landes hier, Dachau, Bergen-Belsen, alle diese Häuser. Und erlebe christliches Leben in unterschiedlichen Gemeinden, werde aufgenommen, werde verseucht, umseucht. Und es heißt, oh, we had a lot of fun. Wir hatten viel Spaß. Das Segen Gottes nicht gesehen, das Erleben, die Dankbarkeit gegenüber Gott nicht erlebt, nicht gesehen. Lot hatte auch eine Wirkung auf seine Gemeinde. Trotz aller Anbiederung blieb er in Sodom immer ein Fremder. Die wollten ihn nicht so gerne dort haben. Sie haben es ihm ja auch gesagt, du bist ein Fremder unter uns. Er hatte auch einen negativen Einfluss auf seine Familie. Er war kein Vorbild. Seine Schwiegersöhne lachten ihn aus. Lots Frau konnte sich nicht von Sodom lösen und sie kam um. Ihr wisst, dass ich Frauen gerne mag, ne? Aber lernt bitte nicht zurückzugucken in eurem Leben. Und nicht auf das, was ihr verpasst habt oder was ihr vielleicht hättet besser haben können. Sondern lebt in dem, was ihr heute lebt. Da drin, wo ihr drin steht. Denn dort hat Gott euch hineingeführt. Sie war aus Sodom herausgekommen, die Lots Frau, aber Sodom war nicht aus ihrem Herzen herausgekommen. Und seine Töchter hatten den Geist Sodoms eingeatmet. Wisst ihr, wir müssen begreifen lernen, dass wir niemals privat sündigen. Ich habe gesündigt. Wir sündigen immer für unser gesamtes Umfeld, weil Sünde prägt immer Menschen. Sünde und fleischliche Gesinnung haben negative Auswirkungen auf unsere Umgebung, besonders innerhalb der Familie. Ja, was können wir denn von ihm lernen von Lot? Was können wir als Christen davon lernen? In Lukas 17 beschreibt Jesus die Zeit vor seinem Kommen als eine Zeit Lots. Wir können, wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, dann können wir nach Lukas 17, 28 bis 32, dann können wir die Zeichen der Zeit deuten. Ich habe neulich mit einem Physiker gesprochen, einem der damals jüngsten Professoren, der ein Kernphysiker war, und dann hat er gesagt, wissen Sie, Herr Müller, Sie mit Ihrer Schöpfungsgeschichte da, das wissen wir doch alles viel besser. Ne? Ich sage, ja, habt ihr dann schon mal ein Ergebnis unter eurer ganzen Schöpfung da, oder was ihr da sagt mit dem Urknall oder was da so alles kommt? Nein, das nicht, aber wir entwickeln uns ja immer weiter. Ich sage, wir als Christen brauchen uns nicht weiterentwickeln. Wir wissen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Wir wissen, dass wir sündig sind, und wir wissen, dass wir einen Erlöser haben. Und aus dieser Erlösung heraus geschieht für uns in Zukunft ein herrliches Leben bei dem Vater. Mehr brauche ich nicht wissen. Und weißt du, was sage ich? Eure Wissenschaft, das ganze Geld, was dafür rausgeschmissen wäre, das eigentlich umsonst. Das könntet ihr für hungernde Völker und für hungernde Kinder geben und für kranke Kinder. Da möchtet ihr viel mehr Gutes tun damit, als wie mit dieser ganzen Wissenschaft. Ich weiß ja, dass ich mich nicht immer beliebt mache, wenn ich irgendwo bin. Aber ich glaube, ab und zu muss man mal die Wahrheit sagen. Und es wird auch Zeit, eben diese Dinge zu sagen. Ja, wenn da steht doch drin, habe ich mal gelesen, wenn Jesus sagt, in der letzten Zeit wird sein Krieg und Kriegsgeschrei. Natürlich, das war es doch schon immer. Ich sage, aber du hast nicht den ganzen Satz gesagt, dass ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Natürlich gab es Krieg da. Aber dadurch, dass wir ganz schnell mit dem IT, mit dem Internet überall verbunden sind, dass wir alle Nachrichten in Sekundenschnelle hier haben, wenn da wieder Hunderte von Menschen umgebracht werden, was macht denn das mit uns? Macht es uns lustig? Nein, es macht uns Angst. Diese Dinge machen uns Angst, diese Anschläge in Paris, in London oder wo sie sind, oder hier in Berlin oder in Deutschland. Sie machen uns doch Angst. Und was ist denn der Vater der Angst? Das ist der Satan. Der sieht diese Dinge doch. Und wir wollen doch in unserem Leben Frieden haben. Deshalb lass uns doch ganz bei Jesus sein. Mit unserem ganzen Leben bei Jesus sein. Und nichts verstecken vor ihm. Und unsere Leichen aus dem Keller rausholen. Und dass wir die Dinge bekennen bei ihm. Und dass wir frei werden. Wann werden wir denn frei? Jesus sagt, ich will euch frei machen. Ich werde euch Freude geben. Der Philipperbrief sagt das für mich immer so schön, wunderbar. Ne, ist bei euch Ermahnung, ist Christus, ist Trost der Liebe. Dann macht doch meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Lasst uns doch eines Sinnes sein. Lasst uns doch füreinander beten, beieinander sein, einander helfen. Niemals aus dem Gespräch gehen, niemals über jemanden reden, sondern miteinander reden. Haben wir den Mut, miteinander zu reden? Wir haben vorhin auch drüber gesprochen, wir beide. Ne? Wie wichtig ist das? Wir können doch hingehen und sagen, du, das gefällt mir nicht. So. Und dann müssen wir miteinander reden und nicht umdrehen. Ich habe es so oft erlebt in meinen letzten Jahren, dass man dich vorne angelacht hat und hinten hat man dir ein Messer in die Rippen gejagt. Und nicht Leute von draußen, nein, das waren diese ganz lieben Brüder in den anderen Gemeinden. Wie oft habe ich das erlebt? Wisst ihr, und ich bin auch sehr misstrauisch geworden, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin auch misstrauisch innerhalb der Gemeinde geworden. Weil ich vertraue nicht mehr jedem. Auch das habe ich vorhin erzählt. Ne? Ich habe so eine wunderbare Mail gekriegt, an dem mich jemand angefleht hat. Er hatte über 2000 Euro Schulden und die müsste er bezahlen. Das Gericht hat ihm schon geschrieben und so weiter. Und ob ich ihm nicht helfen könnte. Und dann habe ich mir 3 Tage Zeit im Gebet genommen dafür und habe ihm geantwortet, du, es ist für mich im Momentan nicht drin. So, das war wunderbar, ist jetzt ein paar Tage her, oder ich glaube eine Woche oder anderthalb, weiß ich nicht mehr genau. Jetzt kriegte ich eine WhatsApp, mein neuer Plasmafernseher und mein neues Handy. Ich glaube, ich bin im Wald, oder? Wo ist denn da die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit? Wenn jemand in Not ist, bin ich bestimmt der Letzte, der jemanden etwas nicht gibt. Aber so, solche Dinge gehen einfach nicht. Lot stellt den fruchtlosen Christen dar, der wohl errettet ist, aber nur so wie durchs Feuer hindurch, wenn wir 1. Korinther 3, 15 lesen. Alles, was er aufgebaut hat, ist verloren. Holz, Heu, Stoppeln. Abraham hingegen ist das Bild für einen gereiften Christen. Gereift, geistlich, fruchtbringend. Auf den einzigen wahren Grund Jesus Christus. Gold, Silber, edle Steine. 1. Korinther 3, 11 bis 12. Darauf bauen wir. Und wir müssen uns aber entscheiden, was wir wollen. Wollen wir ehrlich sein, offene Christen sein, auch zu sagen, ich kann mit meinem Leben so nicht weitermachen, weil da so viel Schrott drin ist. Wenn wir uns das anschauen, dann kommen wir nicht drum rum, dass wir begreifen lernen müssen, wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir in einer Predigt sitzen, ist es immer so, als wenn mir jemand einen Spiegel vorhält. Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich, wenn ich Bibel lese, dann sage ich immer, Gott, was bedeutet das für mich? Was willst du mir sagen? Wie willst du mir helfen? Nicht, wie willst du mich strafen, sondern wie willst du mir helfen? Was hast du für mich heute? Wie viel Liebe hast du für mich, dass ich lernen kann aus diesem Text, damit ich dir ähnlicher werde? Wisst ihr, am Anfang in der Bibel steht drin, macht euch doch kein Bild von Gott. Macht euch keine Vorstellung. Und wir machen uns von allem Vorstellung. Als Sünder immer. Aus allen machen wir uns eine Vorstellung. Machen wir uns keine Vorstellung von Gott, denn wir werden davon enttäuscht, weil er immer noch liebevoller ist, wie wir uns das vorstellen. Weil er immer noch barmherziger ist. Weil er immer noch großzügiger ist. Weil er immer noch gnadenreicher ist. Weil er noch immer mehr, viel mehr Liebe hat, wie du dir vorstellen kannst für dein Leben. Deshalb müssen wir uns entscheiden, wollen wir fleischliche Christen sein oder geistliche Christen. Eher wie Abraham oder wie Lot. Aus der Nummer kommen wir leider nicht raus. Also ich wünsche euch das, dass ihr den Mut habt, aufzuräumen in eurem Leben. Wenn ich den Mut habe, dass die Dinge rauskommen. Dass man bereit ist, auch über seine Schattenseiten zu reden. Wisst ihr, ich habe das gestern auch schon gesagt, in meinem Vortrag da, als ich angefangen habe, in meinem Leben aufzuräumen und ich viele Dinge einfach bereinigen musste. Und das war nicht so, als wenn ich zum Fußball gehe oder so. Das waren Tränen, das waren Schweißausbrüche, das war Angst, das war Scham. Ich habe mich so geschämt, als ich meine ersten Sünden bekennen musste bei meinem Lehrer Heinrich Kemmler. Ich habe ihm alles gesagt, alles, was da drin war. Ich habe gesagt, jetzt fängst du einmal an und jetzt hörst du nicht wieder auf. Den ganzen Scheiß raus da aus deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Und ich habe noch nie so einen liebevolleren Seelsorger gefunden wie den damals. Wir waßen zusammen auf den Knien die ganze Zeit, während ich geredet habe. Und dann hat er gebetet. Und er hat fast alles, was ich ihm gesagt habe, hat er im Gebet vor den Thron Gottes gebracht. Und dann hat er mich in den Arm genommen, hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gesagt, nun fahr nach Hause und sündige nicht mehr. Das war für mich Seelsorge. Dass dann nicht einer sagt, du musst aber und du hast aber das macht man nicht und das hättest du anders machen können, aber denk mal da dran. Sondern nein, ich habe dich lieb, ich habe das alles vor den Thron Gottes gebracht. Er wird dein Leben ändern. Ich werde nicht aufhören, über Sünde zu predigen. Ich werde nicht aufhören, um Umkehr zu predigen, dass wir in Reinheit leben. Wirklich. Und das ist nicht darum, dass die anderen Männer wundern, wie fromm du bist, sondern es geht darum, dass du fromm vor Gott bist. Dass dein Leben vor Gott geordnet ist. Denn am Ende, wenn du vor ihm stehst, am Ende deines Lebens, dann wird er dich nicht fragen, wie haben die anderen dich gefunden. Ne? Den Gino, den mochte ich ja ganz gerne. Ich kann ihn zwar nicht so genau, aber den ganz gerne. Nein, er sagt dann zu mir, dich habe ich gekannt, komm rein, mein lieber Sohn, komm rein. Wisst ihr, es ist notwendig, dass wir begreifen müssen, dass es in der letzten Zeit ist, in der wir leben. Diese Zeit des Kapitalismus ist die letzte Regierungszeit des Satans. Und danach wird Jesus Christus wiederkommen, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Lass uns doch uns frei machen und nicht mit dieser Schuld rumlaufen, die wir noch haben. Sondern lass uns klaren Blickes aufs Kreuz zu laufen, nach Hause. Sagen, komm, Herr Jesus, ja, komm. Nimm mich in die Hand und dann bring mich nach Haus. Ist egal, ob ich heute sterbe oder nächste Woche, Mann. Spielt das für eine Rolle? Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich möchte noch beten mit euch.